Sie hören Uniball, der Wissenschaftspodcast auf Prime News, im Gespräch mit Menschen, die Wissen schaffen. In Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma. Wir forschen weiter.
Zu den Krankheiten, die am meisten Ängste auslösen, gehört immer noch Multiple Sklerose. Sie kann nicht geheilt werden. Aber im Dezember ist Professor Dr. Jens Kuhle vom Unispital Basel mit dem renommierten Sobeck-Preis für seine Forschung ausgezeichnet worden. Er und sein Team haben Biomarker im Blut ausgemacht, mit denen man den Krankheitsverlauf und anderes mehr feststellen kann. Herr Jens Kuhle ist jetzt mein heutiger Gast im Podcast Uibal, dem Wissenschaftspodcast auf Prime News. Herr Kuhle, ich grüße Sie. Was passiert bei der Krankheit Multiple Sklerose?
Ja, guten Tag, vielen Dank für die Einladung. Bei der Multiple Sklerose handelt es sich ja um eine Autoimmunerkrankung, die Personen betrifft, die oft zwischen 20 und 40 Jahre alt sind. Und es kommt letztlich zur Einschränkung von möglicherweise Funktionen, die das Gehirn und Rückenmark steuert. Und speziell bei der Erkrankung ist einerseits, dass wir sie heutzutage sehr gut behandeln können, zum anderen, dass die Verläufe sehr unterschiedlich sind über die Jahre.
Mhm. Wohin führt denn die Krankheit?
Ja, eben, die Verläufe spontan sind sehr unterschiedlich. Wir haben sehr, sehr gutartige Verläufe, die letztlich ein ganz normales Leben führen können, normale Familienplanung und Karriereplanung. Und wir haben auch einige schwerere Verläufe, die wir allerdings heutzutage oft sehr gut behandeln und stoppen können.
Was wäre denn eigentlich der natürliche Endpunkt der Krankheit? Also wie ich es in Erinnerung habe, ich bin schon etwas reifer, kann das auch zum Tod führen?
Typischerweise zum Glück nicht. Das sind eher Ausnahmen, beziehungsweise absolute Ausnahmen. Die Erkrankung, wir haben heutzutage über 20 verschiedene Medikamente, um die Krankheit zu behandeln, insbesondere diese schubartigen Verschlechterungen oder auch die neuen MRI-Veränderungen können wir mit unseren Medikamenten heutzutage, vor allem wenn wir sie früh einsetzen, sehr gut behandeln und dadurch die Krankheit in den allermeisten Fällen zum Stillstand bringen. Es gibt nichtsdestotrotz auch schwerere Verläufe, die dann durchaus die Lebensqualität auch einschränken können.
Und wie kann das dann aussehen, also dass jemand einfach bettlägerig ist oder so?
Typischerweise kommt es eben zur Einschränkung zum Beispiel der Gehfähigkeit, der Geschicklichkeit der Hände, der Arme. Es kann zu Doppelbildern kommen, Sensibilitätsstörungen, auch Blasenstörungen gibt es. Wie gesagt, heutzutage ist der typische Verlauf der Multiplen Sklerose sicherlich nicht in Richtung Rollstuhl oder Bettlägerigkeit. Das sind wirklich eher Ausnahmen und schwere Verläufe in dem Fall, die wir glücklicherweise zunehmend, denke ich, seltener sehen.
Jetzt zu Ihrer Entdeckung, habe ich das richtig verstanden? Sie haben herausgefunden, dass man mit einer Blutprobe den Stand der Krankheit abfragen kann.
Ja, also wir tun uns bei der Erkrankung, die natürlich sehr unterschiedlich, wie ich schon erwähnt habe, verläuft, also sehr gutartige Verläufe, sehr schwere Verläufe, tun wir uns schwer, sie zu messen. Und was man nicht gut messen kann, kann man auch schlecht verbessern. Das heißt, wir haben uns am Universitätsspital Basel, dem MS-Zentrum, dort schon seit über 10 Jahren damit beschäftigt, ob man auch in relativ einfach zugänglichen Blutproben die Krankheitsaktivität präzise messen könnte. Und über die letzten Jahre hat sich dort sehr viel getan bezüglich Technologie. Es gibt inzwischen sehr sensitive Messverfahren, die es erlauben, im Blutserum Bestandteile zu messen, die im Pikogramm pro Milliliter Bereich liegen, also extrem kleine Spuren. Und hier insbesondere haben wir uns konzentriert auf Proteine, die wichtig sind für Nerven und Nervenabbauprodukte, da eben die Nervenverletzung per se das Substrat von bleibender Behinderung letztlich darstellt, sodass es von Anfang an eigentlich die Hypothese war, dass wenn man gesteigerte Nervenabbauprodukte im Blut messen könnte, dass das ein Zeichen dafür sein könnte, dass die Krankheit aktiv ist und nicht optimal behandelt.
Und was alles können Sie denn anhand dieser Blutprobe ausmachen?
Eben, wir sind wahrscheinlich in einem relativ frühen Stadium noch von diesen Blutbiomarkern bei der multiplen Sklerose. Aktuell ist der Hauptkandidat das sogenannte Neurofilament, also ein neuronales Protein spezifisch für Nerven, das dann im Blut gemessen werden kann. Und wir haben tatsächlich gesehen, dass Personen, die erhöhte Werte von diesem Abbauprodukt von Nerven im Blut haben, dass die eine schlechtere Prognose haben, beziehungsweise dass bei denen die Krankheit nicht optimal behandelt ist.
Und mit welcher Sicherheit können Sie so den Krankheitsverlauf voraussagen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich hatte erwähnt, dass wir uns schwer tun, die Krankheit per se zu messen, wie aktiv ist jetzt die Krankheit. Gell? Und immer, wenn man dieses Problem hat, ist dann auch die Frage des Goldstandards. Was ist jetzt die wirkliche Wahrheit an sich? Das heißt, die Frage lässt sich nicht sehr präzise beantworten. Wir messen hier sehr spezifische Bestandteile von Nerven, was die Aussage letztlich inhaltlich eigentlich vereinfacht, da wenn wir etwas davon messen im Blut, es eben nur von den Nerven letztlich kommen kann. Das heißt, wir sind wahrscheinlich sehr sensitiv und messen Veränderungen auch schon in sehr frühen Stadien, die sich nicht unbedingt im Zustand des Patienten, Betroffenen widerspiegeln. Das heißt, wir sind dadurch, dass wir letztlich Spuren eines Würfelzuckers in einem olympischen Schwimmbecken messen mit diesen Technologien sehr früh dran, solche Schädigungen zu sehen. Das heißt, auf Gruppenlevel sehen wir sehr hohe Korrelationen. Wenn es den Leuten schlechter geht, sind die Werte hoch. Im Einzelfall sind wir daran, das auch zu lernen, gerade bezüglich Neurofilament, aber auch bezüglich weiterer Blutbiomarker, gerade bei der MS.
Also Sie stellen diese Krankheit fest, bevor ich irgendwas davon spüre?
Ja, das ist eine interessante Hypothese. Gerade dieses Neurofilament ist ja jetzt nicht spezifisch für Multiple Sklerose. Wir haben auch gesehen, dass bei gesunden Personen letztlich, sogenannten gesunden Personen, die erhöhtes Neurofilament haben, dass die zum Beispiel in den nächsten 3 bis 5 Jahren auch mehr Hirnvolumenverlust haben. Also denen ihr Hirn schrumpft durchaus schneller. Das heißt, es ist schon so, dass potenziell diese Biomarker, die jetzt für so einen wichtigen Bestandteil des Körpers relevant sind, dass die auch Einzug finden werden in die mehr allgemeinärztlichen und hausärztlichen Praxen sogar. Wir haben vor 5 bis 10 Jahren mal postuliert, dass es auch das Cholesterin der nächsten Dekaden werden würde. Also es ist auch für nicht MS, sondern für allgemein Nervenschädigung wahrscheinlich ein sehr gutes Maß.
Ja, und also das eröffnet die Perspektive wirklich auch von anderen Krankheiten, dass man die auf diese Art und Weise feststellen kann, Demenz oder dergleichen?
Absolut, ja. Also NFL, wie wir es nennen, die leichte Kette der Neurofilamente, Neurofilament Light Chain, ist nicht MS-spezifisch, sondern wir wissen, dass es zum Beispiel auch bei Erkrankungen wie amyotrophe Lateralsklerose oder auch traumatische Hirnschädigungen erhöht ist. Und auch gerade beim Alzheimer hat sich in den letzten Jahren revolutionär einiges getan bezüglich Messungen im Blut, bezüglich Diagnose oder auch Risiko, später an einer Alzheimer-Erkrankung zu erkranken tatsächlich. Ja.
Und was bedeutet das für die Therapie?
Das bedeutet für die Therapie große Hoffnung, dass wir kleinere und präzisere Studien machen können, die es nicht nötig machen, dass wir 1000 oder 2000 Personen verfolgen mit der klinischen Untersuchung, sondern dass wir eben viel präziser sind in der Zukunft und dadurch genauere Aussagen machen können zum Ansprechen auf Therapien. Also letztlich hat sich durch diese neueren Technologien, die es ermöglichen, im Blut so genau zu messen, einiges in Richtung Präzisionsmedizin und personalisierte Medizin getan. Das wird sicherlich nicht wieder verschwinden, die nächsten Jahrzehnte, sage ich mal.
Ist es einfach das frühere Eingreifen oder ist durch dieses neue Erkennen von Krankheit und Krankheitsbildern, sind da neue Zugänge auch bezüglich der Therapie entstanden?
Genau, also wie ich schon erwähnt hatte, frühe Therapie ist, was das Gehirn und Rückenmark anbetrifft, ganz essentiell, da wir eben noch nicht in einem Stadium sind, wo wir Funktion wirklich wiederherstellen können in diesem Organ. Deshalb die frühzeitige, effektive, personalisierte Therapie sicherlich ein Hauptziel. Und tatsächlich ist es so, wie Sie sagen, dass wir die Krankheiten dadurch auch besser verstehen können. Indem wir ein ganzes Panel von verschiedenen Biomarkern haben, kann man dann auch etiologisch bessere Zuordnungen von Beschwerden machen und kann die dann wahrscheinlich jetzt, aber auch in Zukunft sicherlich besser und präziser behandeln. Und auch zum Beispiel Therapien vielleicht auch sozusagen deeskalieren. Also wenn jemand stabiles seit 10 oder 15 Jahren, dass wir es wahrscheinlich auch wagen können, weniger riskante Therapien dann einzusetzen. Also tatsächlich, es geht in die personalisierte Medizin an der Stelle.
Ja, die personalisierte Medizin ist ja bekannt geworden durch die Krebsforschung. Also da gibt es ja die Möglichkeit, ein Einmalmedikament zu kreieren und dann nimmt das die Person und dann hat sie wirklich da eine Heilung. Geht es bei MS auch in diese Richtung?
Es geht absolut in diese Richtung und hier sind natürlich die flüssigen Biomarker nur ein Segment. Ja, es geht auch mit den digitalen Biomarkern, mit Wearables und Sensoren in Richtung, die Krankheit präziser zu messen. Und hier zu erwähnen sicherlich auch gerade moderne MRI, also Magnetresonanz-Imaging-Sequenzen, die auch über die Bildgebung immer besser dieses mehr individuelle Pathomechanismen abbilden versuchen, da eben letztlich diese sehr heterogenen Verläufe der Erkrankung sprechen ja sehr dafür, dass es dort große Unterschiede gibt bezüglich Ursache oder Mechanismen, die die Krankheitsverschlechterung verursachen, ja, die dann höchstwahrscheinlich auch unterschiedlich behandelt werden könnten letztlich. Mhm. Ja. Wir tun uns sehr schwer im initialen Stadium heutzutage, bei der multiplen Sklerose im Gegensatz zur Onkologie präzise Therapieentscheide zu treffen. Ja, es geht tatsächlich, die Onkologie ist da sicherlich ein gewisser Vorreiter an der Stelle und wir sind da tatsächlich auch auf diesem Weg.
Was macht es so schwer bei der MS-Forschung?
Es ist sicherlich nicht ganz einfach, eine Krankheit zu behandeln, bei der wir immer noch nicht die Ursache wirklich sicher wissen. Gar eine Krankheit zu behandeln, deren Ursache relativ unklar ist und deren Verlauf so extrem heterogen ist, zu behandeln, ist schwierig, ganz einfach. Gell? Und jetzt sind wir in der glücklichen Lage, dass wir ungefähr 20 verschiedene Medikamente haben, wo natürlich dann insgesamt durch diese verschiedenen Heterogenitäten es schwierig ist, präzise Medikamente einzusetzen.
Ja, Heterogenität, das heißt in dem Falle die Erscheinungsformen der Krankheit.
Genau, also dass wir eben Betroffene haben, die auch ohne Medikament 20, 30, 40 Jahre nie irgendwelche Beschwerden haben, aber andererseits auch Betroffene, die dann nach 2 oder 3 Jahren manchmal starke Gehbehinderungen haben. Also es ist eine massive Heterogenität, die sehr schlecht verstanden ist nach wie vor.
Welche Reaktionen hat Ihre Entdeckung hervorgerufen?
Letztlich gab es über die letzten Jahrzehnte keine Blutmarker, die etwas über die Krankheitsaktivität von neurologischen Erkrankungen erlaubt haben. Ich nenne es mit Absicht neurologische Erkrankungen, da es tatsächlich jetzt kein MS-spezifischer Biomarker ja ist, so dass das letztlich eine große Aufmerksamkeit erzeugt hat im Wissenschaftsfeld, dann aber auch darüber hinausgehend letztlich auch bei der diagnostischen Industrie am Ende des Tages, im Sinne von, dass dieser Test jetzt durchaus auch breiter entwickelt wird bei Firmen, die eben in der Diagnostik stark vertreten sind. Der Test wurde aufgenommen an von der Industrie auch letztlich.
Also wir sind bereits eigentlich beim Einsatz dieser Technik.
Ja, wir sind beim Einsatz dieses Tests. Es gibt einen CE-zugelassenen Test mittlerweile. Und wir zum Beispiel in Basel verwenden diesen Test durchaus in vielerlei Situationen in der Klinik, wobei es eben in der Schweiz noch keine Kassenzulässigkeit bisher gibt.
Wie beurteilen Sie das?
Ja, ich denke, es ist normal, dass Dinge ihre Zeit brauchen in dem System. Gell? Und es ist eine Frage der Zeit, denke ich, bis das Problem gelöst sein wird.
Früher musste man andere Schritte wählen, um diese Ergebnisse zu erzielen. Welche davon werden jetzt in Zukunft durch Ihren Test überflüssig gemacht?
Ja, gute Frage. Letztlich geht es tatsächlich einerseits um die frühe Erkennung von Krankheitsaktivität. Wir greifen Krankheitsaktivität ab, die wir sonst nicht bemerken in der klinischen Untersuchung oder auch im MRI. Das heißt, wir sind genauer beim Erkennen von Aktivität, die die Nerven schädigt. Und das ist letztlich eine große Sache, wenn wir die Gesundheit der Nerven messen können. Letztlich muss man sagen, es ist, wenn man das Glas halb leer sehen will, dann ist es ein erster Schritt in diese Richtung. Ja, das ist eine wichtige Entwicklung, die zeigt, dass dort Potenzial besteht. Kehrseite der Medaille ist etwas, dass wir durchaus trotzdem noch schleichende Verschlechterung haben bei der multiplen Sklerose. Diese schleichende Verschlechterung wird oft nicht ausreichend dann wiederum durch dieses Neurofilament abgebildet. Das heißt, die entzündliche Schädigung sehen wir sehr gut mit diesem Protein im Blut. Die langsam schleichende Progression, die heißt Progression, sehen wir zum Teil unzureichend, und das sind sicherlich Dinge, wo wir aktuell mit Hochdruck dran arbeiten, von diesem einen Biomarker zu einem Panel von Biomarkern im Blut zu kommen. Das heißt, was erreichen wir? Wir erreichen eine höhere Präzision und damit Hinweise, wie wir diese hocheffizienten, zum Teil riskanten Medikamente präziser einsetzen können. Ja.
Was hat Sie auf die Idee gebracht?
Ja, zum einen, dass die Erkrankung relativ häufig ist, mit einer gewissen Ungewissheit verbunden ist, eben aufgrund dieses schwierig im Einzelfall vorauszusagenden Verlaufs. Und eben gerade dieser Unmet Need, dass wir diese komplexe Erkrankung mit der ärztlichen Untersuchung nicht gut messen können. Also es ist sehr schwierig, jetzt eine Sehstörung mit einer Schwäche im rechten Bein quantitativ zu vergleichen, mit einem Score zum Beispiel. Und deshalb war es für mich schon immer sehr verlockend, der Gedanke, es müsste eigentlich im Blut etwas geben, das den Krankheitszustand im Gehirn und Rückenmark genauer abbildet und was massiven Nutzen liefern könnte. Es gibt an der Stelle eben einen großen Unmet Need und viel Platz für Verbesserungen. Und das zeigt jetzt eben auch die Geschichte, dass man hier etwas wirklich vom Labor in die breite klinische Anwendung bringen kann, gibt uns und vielen anderen Gruppen jetzt auch Hoffnung und Energie, dort eben weiter zu forschen.
Wird man die Krankheit eines Tages heilen können?
Ich denke ja. Es ist eine spannende Frage, was genau bedeutet Heilung an der Stelle. Wir behandeln viele Patienten seit 10 oder 15 Jahren mit Medikamenten. Diese Patienten haben darunter keinerlei Krankheitsaktivität oder Verschlechterung. Und wir sind jetzt daran, in Studien, wie zum Beispiel Multiscript, heißt eine davon, herauszufinden, wie wir mit Hilfe dieser Blutbiomarker auch sicher Medikamente reduzieren können. Wenn Personen nach dem Absetzen der Medikamente genauso wie mit dem Medikament keinerlei Krankheitsaktivität hätten, dann wäre man eigentlich relativ dicht daran, dass ein bestimmter Prozentsatz der Personen wahrscheinlich geheilt wäre.
Gibt es weitere Entwicklungen, die Ihnen Hoffnung geben?
Absolut. Wie ich erwähnt habe, sind die Blutbiomarker ein Segment. Gerade in Basel sind wir sehr breit aufgestellt. Wir haben mithilfe des Imaging, wir haben eine sehr starke Imaging-Gruppe unter der Leitung von Professor Granciera, die hier international sehr kompetitiv auch bildgebend neue Sequenzen und Möglichkeiten liefert, die Krankheit sehr präzise zu messen. Zum Zweiten sind wir mit dem Research Institute for Clinical Neuroimmunology und Neurosciences, RC2NB, in Basel aufgestellt, bei dem es vor allem um die Kombination auch mit eben digitalen Biomarkern geht, sodass wir hier das ganze Spektrum letztlich abbilden, von der Klinik über die digitalen Biomarker, Bildgebung und flüssige Biomarker. Und in der Kombination hat man durchaus Hoffnung, dass man hier entscheidende Fortschritte erzielen kann.
Und bezüglich der anderen Krankheiten, die Sie angesprochen haben, beispielsweise Alzheimer, das ist ja immer ein viel diskutiertes Thema. Kommen wir da irgendwie weiter oder eben nicht?
Also gerade beim Alzheimer gibt es ja jetzt nach vielen Jahrzehnten die ersten Therapien, die in anderen Ländern schon zugelassen sind und die jetzt eingesetzt werden. Ich denke, durch Biomarker, wie wir sie erforschen, wird es in der Zukunft dort auch darum gehen, die Subfraktion der Betroffenen rauszufiltern, die auf gewisse Medikamente ansprechen, wohingegen vielleicht andere neuere Medikamente brauchen. Das heißt, gerade auch im Alzheimer mit der Zulassung der ersten Medikamente hat sich hier Revolutionäres getan. Hier geht es dann auch darum, wahrscheinlich früh zu behandeln, wobei natürlich dort die Kunst auch darin liegt, zu entscheiden, bei wem lohnt sich hier die Therapie und bei wem nicht. Aber letztlich tut sich auch beim Alzheimer, bei der Neurodegeneration im erweiterten Sinne, was auch wiederum den Bogen vielleicht zur multiplen Sklerose schließt, dann sehr viel, glaube ich, in der Zukunft, ja.
Sind das Krankheiten, die mit dem modernen Zeitalter irgendwie in Verbindung stehen? Also, dass wir heute anfälliger sind, irgendwie auf Nervenschädigungen?
Gute Frage, schwer zu beantworten. Es ist sicherlich unbestritten, dass wir heutzutage bezüglich der Diagnosen viel schneller und sensitiver sind. Das heißt, man muss da sicher vorsichtig sein, jetzt mit der modernen Zivilisation per se Zusammenhänge zu sehen. Ich denke, wir diagnostizieren heute die Erkrankungen viel früher. Dadurch kann auch der Eindruck entstehen, dass es viel mehr davon gibt. Ja. Also das ist mit Vorsicht zu genießen, aber letztlich eine schwierig zu beantwortende Frage, evidenzbasiert. Ne?
Was löst denn MS aus? Also gibt es da irgendwelche Punkte, vielleicht auch mein Verhalten. Mhm. Also ja, mhm. für viele Krankheiten gilt, man soll nicht rauchen, man soll kein Alkohol trinken.
Das gilt bei der MS sicherlich auch. Also Rauchen ist sicherlich ein Risikofaktor. Niedriges Vitamin D ist auch erwiesenermaßen ein Risikofaktor, an MS zu erkranken. Und sicherlich, was ein wichtiger Aspekt im Feld ist, ist die EBV-Infektion, also Epstein-Barr-Virus. Epstein-Barr-Virus könnte eine wichtige Rolle spielen bei der Entstehung der multiplen Sklerose. Natürlich ein kompliziertes Feld, da 99% der Bevölkerung mit diesem Virus letztlich infiziert ist, aber eben viel weniger davon natürlich an multipler Sklerose erkranken, ist das Feld mit Hochdruck daran, diesen Zusammenhang zwischen EBV und multipler Sklerose besser zu verstehen. Das geht so weit, dass man denkt, dass Impfungen gegen EBV eine wichtige Rolle spielen könnten in Zukunft.
Wie viele Menschen sind real gefährdet?
Ah, das kann man schlecht beantworten. Gell? Im Endeffekt sind real gefährdet alle Menschen. Gell? Es gibt da keine zuverlässigen Risikofaktoren. Auch das Vererbungsrisiko ist eher gering. Gell? Wir raten Betroffenen nicht davon ab, Familien zu gründen. Zum Glück muss man sagen, gell? Das Erblichkeitsrisiko ist gering. Wir sind aber auch nicht in der Lage, die Frage wieder zu beantworten, genetisch zum Beispiel, wer ist jetzt besonders gefährdet und wer nicht. Wir haben durchaus auch Erkrankungsfälle im höheren Alter als zwischen 20 und 40, kann man so nicht wirklich sagen.
Mhm. Ja. Jetzt, Sie haben vorhin die frühe Erkennung der Krankheit angesprochen. Gibt es denn definitive Zeichen, wo Sie sagen würden, ja, da sollte man eine Abklärung treffen, da sollte man den Arzt oder die Ärztin ansprechen?
Sicher. Ich meine, jegliche Schwäche in den Extremitäten, Doppelbilder, Taubheitsgefühle, die länger als 24 Stunden andauern, sollten sicherlich fachärztlich, neurologisch abgeklärt werden.
Ja. Sie haben nun den Sobeck-Preis in Höhe von 100.000 Euro erhalten, ein hoher Betrag. Was bedeutet Ihnen die Auszeichnung?
Die Auszeichnung bedeutet meiner Gruppe und mir sehr viel, da es natürlich eine Anerkennung ist für lange, hartnäckige, viele Stunden Arbeit. Das heißt, es ist ein sehr wichtiger Motivator hier an der Stelle weiter zu entwickeln, weiter zu forschen, den Biomarker jetzt für die breite Bevölkerung letztlich und vor allem für MS-Zentren auf der ganzen Welt zugänglich zu machen und eben auch mit sehr guten Kohorten, wie wir leiten die Schweizer MS-Kohortenstudie von Basel aus in der ganzen Schweiz mit über 2000 Patienten, die dort verfolgt werden systematisch, eben auch mit solchen Sammlungen weitere Beiträge in die Richtung der Blutmarker und der besseren Therapien der MS machen zu können.
Ja. Und wann denken Sie, wie lange wird das dauern, bis der Prozess so weit ist, dass eigentlich der Biomarker einfach wirklich eingeführt ist als normales Instrument?
Mhm. Also global also, auch. Was NFL anbelangt, denke ich, wird das in den nächsten 2 bis 3, 4 Jahren passieren. Ja, wir sehen das jetzt schon in einzelnen Ländern, dass der Biomarker zunehmend Anwendung findet. Und wir haben jetzt bereits mit dem sauren Gliafaserprotein einen potenziellen Nachfolger und einen ergänzenden Biomarker, der jetzt vielleicht gerade diese mehr schleichenden Krankheitsverschlechterungen, die sogenannte Progression, besser abbildet. Also da ist doch einiges an Dynamik im Feld, insbesondere NFL wird heute schon über einen Anbieter angeboten und andere sind dort nicht mehr in den Startlöchern, sondern schon auf der Zielgeraden, denke ich.
Die Uni Basel hat bereits vor 7 Jahren den Sobeck-Preis für Forschung an Multiple Sklerose erhalten, jetzt sie erneut. Wie müssen wir denn die Bedeutung der MS-Forschung in Basel einstufen, also mit der Ausstrahlung europaweit, global?
Ja, Professor Kappos hat den Preis auch schon vor 7 Jahren gewonnen. Basel ist ein Hotspot der MS-Forschung national und international. Hier wieder zu erwähnen, dieses RC2NB als Nukleus der Zusammenfassung dieser verschiedenen Disziplinen, die ich erwähnt hatte, Imaging, digitale Biomarker, flüssige Biomarker, aber eben auch wichtige Grundlagenforschung, die insgesamt dadurch die sogenannte Pipeline füllt von der Bench zur Anwendung bei Betroffenen. Das heißt, dieser Preis ist für Basel sehr wichtig. Wir haben ein großes MS-Zentrum und dieses Institut. Wir leiten die Schweizer MS-Kohortenstudie. Das heißt, Basel ist sicherlich wichtig, auch im Zusammenhang mit der lokalen Life Science, hier Fortschritte zu erzielen, auch in den nächsten Jahren.
Was sind denn die konkreten Umstände, die Basel als besonderen Forschungsort für MS auszeichnen? Also können Sie hierfür ein Beispiel vielleicht geben?
Ja, eine gewisse Tradition natürlich. Basel war schon die letzten 20 bis 30 Jahre bei vielen der Zulassungsstudien führend oder zumindest bei allen mit beteiligt. Und eben diese sehr breite, das breite Angebot von der klinischen Versorgung über das Imaging, digitale Biomarker, Grundlagenforschung, translationale Biomarkerforschung, wie wir sie heute besprochen haben, gepaart mit einem sehr guten, langfristigen Team, sind außergewöhnlich und bringen Basel hier in eine absolute Top-Stellung, solche Dinge voranzutreiben.
Ja. Ja. Was hat Sie nach Basel gebracht, hierher zur Forschung zu arbeiten?
Bereits damals wollte ich mich mit der Multiplen Sklerose beschäftigen, vor 20 Jahren. Und bereits damals war Basel eben ein leuchtender Stern in der MS-Forschung in der Schweiz, aber auch in Europa.
Was sind Ihre nächsten Ziele?
Wie ich gesagt habe, wir sind einerseits daran, dieses Gesamtkonzept zu stabilisieren, damit wir damit auch weiterhin durchstarten können in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Konkret geht es wirklich darum, mit neueren und sehr noch sensitiveren Methoden die MS noch besser messbar und behandelbar zu machen. Insbesondere eben die auch von mir erwähnte schleichende Progression. Also dieses sehr langsam sich verschlechternde, aber schneller als das normale Altern, wäre ein sehr wichtiger Unmet Need, so wie man so sagt, aktuell. Einerseits hier das quantifizierbarer zu machen und umso wichtiger auch behandelbarer zu machen. Und hier gibt es momentan auch international große Bemühungen in diese Richtung.
Herr Kuhle, ganz herzlichen Dank für dieses Interview.
Vielen Dank.
Sie hören Uniball, der Wissenschaftspodcast auf Prime News, im Gespräch mit Menschen, die Wissenschaften. In Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma. Wir forschen weiter.